Also wir sind inzwischen auf etliche Brüche und interessante Komponenten der Geschichte des Lebenskonzepts um und nach 1800 gestoßen. Der Lebensbegriff ist in der Naturkunde wie in der Philosophie virulent. Er erstreckt sich auf Materie. Er hat in der tierischen Elektrizität der Nerven eine plausible Entsprechung. Er erstreckt sich mit dem Begriff der Entwicklung auf das Werden in der Zeit ganz generell und ermündet dann mit der sich stabilisierenden Biologie im Laufe des 19. Jahrhunderts in unterschiedliche empirische Basiseinheiten, den Organismus, die Zelle und die Art vor dem Hintergrund des großen Prospektes der Evolution. Zugleich heftet sich an den Terminus Leben ebenfalls mit der Schwelle um 1800, heften sich daran Formen, sagen wir etwas pauschal und nicht negativ gemeint, Formen einer holistischen Metaphysik in der Philosophie selbst. Hierfür habe ich die romantischen und postromantischen Philosophien, namentlich Schellings, und die Lebensterminologie Hegels kurz vorgestellt. Sie erinnern sich. Der Lebensbegriff dient hier als philosophische Klammer, mehr oder weniger große Klammer. Er soll gerade aus der Tiefe des Vieldeutigen herausführen und das Leben als Grundlage für ein neues Einheitsdenken, ein Prozessdenken, Denken des Werdens und so weiter, scharf machen, als philosophisches Konzept scharf machen. Universal ist das Leben auch mit den definitorischen Schließungsbewegungen jener entstehenden Disziplin Biologie angelegt. Also auch die Biologie verwendet einen Universalbegriff des Lebens in letzter Instanz, keinen philosophischen Universalbegriff, sofern sie nicht Gesamtsysteme daran anschließt. Auch die begriffliche Feinarbeit der Biologie ist nicht so ausdifferenziert, das hatten wir gesehen, das ist zum Teil eher pragmatisch und insofern mit den philosophischen Systemdenkern nicht vergleichbar. Es kommt in der Biologie an auf die klare Verortung eines Lebenskonzepts, sozusagen als Letztauskunftskonzept, im Rahmen biologisch plausibler Modelle für die Physiologie, Organismus, Cuvier, für die Zytologie, also die Zellforschung, für die Evolutionslehre, für die Vererbungslehre und in der Sexualmedizin. Das hatten wir alles mehr oder weniger genau betrachtet. Und wir hatten auch gesehen, dass in der Biologie die jeweiligen Perspektiven recht unverbunden bleiben oder jedenfalls nur mit Schwierigkeiten aufeinander bezogen werden können. Das ist der Preis für diese pragmatische Bauweise der biologischen Theorien, die den Lebensbegriff nicht nochmal sozusagen in ein philosophisches Gesamtsystem einbauen wollen, sondern es gerade zur Stärke erklären, zu sagen, Sie erinnern sich an diese Grundformel, alle Zellen aus Zellen oder dergleichen, die es gerade als Stärke sehen, dass der Lebensbegriff es erlaubt, die Biologie sozusagen auf sich selbst zu gründen. Auf auch wiederum biologisch bestimmte Grundbegriffe. Wir haben aber den Befund, dass der biologische Lebensbegriff gewissermaßen ein Bündel von Teilbiologien zusammenhalten muss, insofern in sich fragmentiert ist. Und auf diese Weise bleibt die Biologie mindestens bis Ende des 19. Jahrhunderts, könnte man sagen, eine fragile Lebenswissenschaft. Jedenfalls, was ihre Theoriearchitektur angeht, eine lebenswissenschaftliche Zone, in der permanent um Verbindung und Einheit gerungen werden muss und nicht so ohne weiteres Gesamtperspektiven möglich sind. Man könnte auch sagen, bei allen Erfolgen, die sie hat als Disziplin, tut die Biologie etwas in dieser Art bis heute. Das werden wir uns fürs 20. Jahrhundert aber noch genauer ansehen. Wir hatten in der vergangenen Woche uns die wechselvolle Arbeit am Problem der Vererbung betrachtet, sowie das Problem im letzten Drittel des Jahrhunderts folgenreich diskutiert wird und dann auch zu doch so etwas wie einer Konvergenz verschiedener biologischer Modelle führt. Ich hatte versucht zu zeigen, wie es etlicher konzeptioneller Weichenstellungen bedurfte, bis der allgemeine Diskurs des Lebens jenseits der Idee einer einheitlichen Lebenssubstanz und jenseits der Theorie einer einheitlichen Evolution des Lebens auch den Sachverhalt der Weitergabe von Eigenschaften in der Generationenfolge, man könnte sagen, den Sachverhalt der Selbstreproduktion des Lebens, wissenschaftlich greifbar machen konnte. Die Vererbung als quasi autonome Ebene des Vorhandenseins von Merkmalen, die strikt rhythmischen Gesetzen folgen, wenn sie weitergegeben werden, und zwar tatsächlich auf eine Art und Weise, die von dem körperlichen Schicksal der einzelnen Individuen unberührt, gleichsam im Hintergrund der Individualschicksale stattfindet, das ist eine Idee von Vererbung, die zum Bild der Evolution passt. Die Evolution erscheint in Kombination mit dieser Idee einer autonomen Erblinie als eine Art von eigengesetzlicher Bahn, vielleicht könnte man sagen, als eine Art zweiter Natur im Rücken der Lebewesen. Und auch hier herrscht Kontinuität und, wenn man so will, eine Art logischer Geschlossenheit des gesamten Vererbungsgeschehens. Auf der Ebene der Modellbildung war, bis es so weit kam, diese Gesamtsicht, die auch kompatibel ist mit der Evolutionslehre und mit der Zellbiologie, diese Gesamtsicht zu entwickeln, bis die entwickelt war, waren zwei Schritte besonders wichtig. Erstens, Sie erinnern sich, die Verabschiedung der lange diskutierten Möglichkeit der Epigenesis, also die Verabschiedung der Option, dass es sowas geben kann wie Spontanbildung von Erbsubstanz oder Vererblichem. Und zweitens, eng damit verbunden, die Verabschiedung des sogenannten Lamarckismus, also die Verabschiedung der Idee, dass der Sinnzusammenhang Umwelt, zum Beispiel soziale Einflüsse, die Erbeigenschaften eines Individuums verändern, und zwar so verändern können, dass sie ins Erbgut und in die Keimbahn Eingang finden. Mit der Theorie August Weismanns, der diese beiden Schnitte klar vollzieht, also diese beiden Optionen, Epigenesis und Lamarckismus, verabschiedet, steht Ende des 19. Jahrhunderts fest, die Vererbung ist kontinuierlich und autonom. Die gewordene Gestalt mit allem, was ihr widerfährt und die sie bedingenden eingekörperten Erbmerkmale bilden zwei getrennte Dimensionen. Weismann spricht von Soma und Keimplasma. Später wird man, das ist auch die Begrifflichkeit, die wir noch so kennen und lernen, wird man von Phänotyp und Genotyp beispielsweise sprechen. Genotyp ist das, was wirksam ist als Erbanlage des Individuums. Wir haben uns diesen Genotyp als die Veranlassung der konkreten Eigenschaften vorzustellen. Man wird später von Programm sprechen und da eine Informationsmetaphorik mit verbinden. Und der Phänotyp, das Individuum in seiner konkreten Ausprägung, erscheint demgegenüber als Wirkung, als bedingt durch den Genotyp. Die Erbsubstanz ist zwar im Körper des Individuums irgendwie, aber sie ist ihm doch der körperlichen Ebene und der Einflüsse sozusagen in die andere Richtung entzogen. Lediglich der physische Einfluss, derjenige physische Einfluss, der auf direkte Zerstörung hinausläuft, kann an die genotypische Ebene heran. Also die vollständige Zerstörung des Individuums zerstört natürlich auch die Erbsubstanz mit. An diesem Punkt sehen Sie auch präzise die gedankliche Verbindung zu Darwin. Ja? Also Modifikation nein, aber auch Einflussnahme auf die Gesamtheit der Erbmerkmale eben in diesem Ja-Nein-Schema. Ja? Zerstörung oder Nicht-Zerstörung, Zerstörung oder Bewahrung. Als weiteren entscheidenden Punkt für die eigenständige Verwissenschaftlichung des Themas Vererbung hatten wir schließlich die abstrakte Hypothese des Merkmals betrachtet. Das ist die Innovationsleistung Mendels. Oder besser gesagt, sie ist das, was die Biologie um 1900 an den Mendelschen Kreuzungsexperimenten, die sehr viel früher stattgefunden haben, findet, entdeckt, nachträglich entdeckt. Es gibt die Möglichkeit einer von den im Mikroskop präparierten zellphysiologischen Einzelheiten im Prinzip erstmal unabhängig gewonnenen Logik. Das sind die Mendelschen Kreuzungsexperimente, die ja mit Mikroskopieren und dergleichen gar nichts zu tun haben. Da wurden einfach nur Erbsenpflanzen miteinander gekreuzt und es wurde gezählt und gerechnet. Auf rein statistischem Weg erlaubt es das Mendelsche Modell, Gesetze in der Merkmalsweitergabe zu erkennen. So kann man ab 1900 den zwar breiten, aber eben gewissermaßen blind in die Zellchemie verbissenen Forschungsstand der Zellforscher, die mikroskopieren, mit einem Schlag neu denken. Von der Regularität der Merkmale her, von der Statistik her, die mit den Mendelschen Mitteln gewonnen werden konnte. Auf der Basis der Verkopplung Merkmal-Gen entsteht dann die Genetik. Das Gen ist sozusagen die hypothetische Einheit irgendwo im Bereich der Stoffe, in der das Merkmal irgendwie verankert ist, repräsentiert ist. Also das Gen ist so ein Zwischending zwischen der logischen Einheit des Merkmals und einem stofflichen X, das in der Lage ist, diese logische Einheit in irgendeiner Form aufzubewahren, zu repräsentieren, lesbar zu machen oder wie immer man das jetzt begrifflich fassen will. Das ist sehr, sehr lange unklar, wie das ganz genau aussieht, wie dieses Gen in stofflicher Hinsicht als Äquivalent einer Informationseinheit modelliert werden kann. Als eigenständige Disziplin innerhalb der biologischen Wissenschaft ist es die spezifische Kunst der Genetik, die abstrakte Grammatik der statistisch gewonnenen Merkmale, Gene, und die biochemische Architektur von Gegebenheiten im Zellkern möglichst präzise aufeinander zu beziehen. Mittels der von Mendel zunächst einmal ja nur errechneten Doppelung der Merkmale war es ein früher wichtiger Schritt der Genetik beispielsweise, die stoffliche Basis zu dieser Merkmalsdopplungslogik zu finden, und die Genetik findet das in Gestalt des Chromosoms. Das Chromosom kann man im Mikroskop sehen. Das ist etwas, was immer doppelt anfällt. Das passt zu der rein rechnerisch modellierten Doppelung der Erbanlagen, die Mendel auf Basis seiner Kreuzungsversuche postuliert hat. Mit der erfolgreichen Zusammenführung von Mendelianismus, sage ich mal, und Zytologie, also empirischer Zellforschung, konfiguriert sich die Lebenswissenschaft Biologie noch einmal radikal neu ab 1900. Ein universales Modell der Vererbung ergänzt die Perspektive auf Zellen und auf Evolution und verdichtet die Verbindung zwischen den mikro- und den makroskopischen Zonen der Biologie. Die Genetik, das wissen wir, wird sich im Laufe des 20. Jahrhunderts dann stürmisch weiterentwickeln, und sie wird auch Stürme auslösen. Ich komme darauf später noch zurück. Heute nochmal ein anderes Thema, das zunächst mal uns noch im 19. Jahrhundert hält. Ich möchte den Blick richten auf ein weiteres Phänomen, das im Zeichen des Lebens und im Zeichen dieser Formierungsbewegungen der Lebenswissenschaft Biologie auf der einen Seite und der Philosophie auf der anderen Seite eine neue wissenschaftliche Fassung erhält, nämlich auf die Frage nach dem Tod. Dass ein Lebewesen lebt, unverwechselbar und im vollen Wortsinne lebendig ist, bedeutet ja nicht zuletzt, dass es auch als individuell sterblich gedacht werden muss. Und in der Tradition des alten Lebensbegriffs, des Erzählbegriffs des Lebens, Sie erinnern sich, des vorbiologischen Lebensbegriffs, gehören Leben und Tod oder lebendig sein und sterblich sein mehr oder weniger symmetrisch, erfahrungsgesättigt, moralisch in jeder Hinsicht zusammen. Nebenbemerkung für diejenigen, die meine Vorlesung über Theorien des Todes und der Endlichkeit gehört haben. Wer war das alles? Mal so Test? Ja, so einige. Also, da ergibt sich heute eine Verbindungsstelle. Ab nächste Woche sind wir dann wieder in anderen Sphären unterwegs, aber heute gibt es so eine Art Schnittstelle zu dem Thema Todestheorien. Ein paar Sachen werden Sie wiederhören. Ich hoffe, jetzt aus der anderen Perspektive nochmal so, dass Sie es nochmal neu einordnen können und die Sachen aus der Todestheorienvorlesung vielleicht auch nochmal in einem ergänzten anderen Licht sehen, sofern wir ja jetzt von der Lebensperspektive her und von der Entwicklung der Biologie her auf die Veränderung auch des Diskurses um den Tod blicken. Ich möchte Ihnen zeigen, wie sich im biologischen Diskurs, im entstehenden biologischen Diskurs, in seiner wackeligen, fragmentierten Gestalt, die er im 19. Jahrhundert hat, auch der Begriff des Todes auf bemerkenswerte Weise verändert, wie er gewissermaßen in diesen Sog hineingezogen wird und Verwirrungen bringt in die vertrauten Formen der Todesproblematik oder des Umgangs mit dem Tod. Es scheint, es könne keine Lebenswissenschaft entstehen, ohne zugleich, und sei es unfreiwillig, so etwas wie auch eine Todeswissenschaft zu sein, das heißt Aussagen über den Tod denn auch zu treffen. Mit für das 19. Jahrhundert dann der Folge eines mindestens partiellen Verzichts auf das Konzept des Todes geht dieses Hineingeraten des Todesthemas in den Strudel des Lebensdiskurses einher. Jedenfalls dort, wo es um das zelluläre Leben geht, beginnt der Blick aufs Leben sozusagen, die Frage des Todes in sich einzubeziehen und den Tod ein Stück weit vom Leben her als Leben zu rekonstruieren. Das ist jetzt sehr abstrakt gesprochen, betrachten wir das konkreter heute. Und zwar mit Blick auf zwei Autoren und zwei unterschiedliche biologische Felder. Zunächst mit Blick auf die Zell- und Evolutionsbiologie, das schließt relativ eng an Darwin an und an die Vererbungsfragen. Betrachten wir hier den schon erwähnten Vererbungsforscher August Weismann. Und als zweites möchte ich Ihnen vorstellen die Physiologie nochmal, also der Blick jetzt auf den Organismus als Ganzen, stärker medizinisch geprägt. Hier die auf Experimente gestützte Theorie des Mediziners Claude Bernard. Und danach blicke ich noch einmal, wenn die Zeit reicht, hoffe ich, in Richtung Philosophie. Ein bemerkenswerter Aufsatz Weismanns, Sie erinnern sich, das war der mit dem Keimplasma und mit der Kontinuität der Vererbung, die autonom verläuft, nicht lamarckistisch und ohne Epigenesis. Ein bemerkenswerter Aufsatz dieses selben Weismann aus dem Jahr 1882 trägt den unauffälligen Titel »Über die Dauer des Lebens«. Weismanns Ausgangsbeobachtung in diesem Text ist die eigentümliche Unvereinbarkeit der Dauer des Lebens auf Zellebene, je nachdem nämlich, ob es sich um Zellen einzelliger oder mehrzelliger Lebewesen handelt. Einzellige Lebewesen, Amöben und sowas, das kann man im Mikroskop sehen, vermehren sich durch schlichte identische Zellteilung, wobei ihre Zellen sich, und das ist der zentrale Punkt, im Prinzip ohne jeden Verlust von Substanz, ohne Abnutzung oder Erschöpfung immer weiter teilen. Also Amöben oder so kleine Wassertierchen, ich kenne mich da nicht so genau aus, also andere Art, also die aus einer Zelle bestehen, teilen sich rhythmisch, dann hat man zwei, die wachsen wieder ein bisschen, die teilen sich dann auch wieder. Dieser Teilungsprozess zeigt keine Erschöpfungslage nach so und so viel Generationen oder dergleichen. Ist jedenfalls die Sichtweise Weismanns. Also die heutige Biologie sieht das etwas differenzierter, aber das ist aus Weismanns Sicht zunächst mal evident. Diese Einzeller sind, wenn man das so sehen will, potenziell unsterblich. Sie sind potenziell unsterblich deshalb, weil natürlich es möglich ist, solche Einzeller physisch zu zerstören. Die äußere Gestalt ist also nicht irgendwie unzerstörbar oder dergleichen, sondern der Vermehrungsvorgang kann dadurch abgebrochen werden, dass man diese Zellen tötet, kocht oder irgendwas in der Art. Ansonsten aber haben wir diesen kontinuierlichen Teilungsvorgang. Die Zellen mehrzelliger Wesen hingegen sind anders beschaffen. Auch diese teilen sich, vermehren sich durch Teilung, aber sie nutzen sich gleichsam ab. Die Generationen altern und die Generationslinie einer Zelle stirbt irgendwann ab. Auch unter optimalen Bedingungen ist die Zahl der Teilungen, die Mehrzellerzellen vollziehen können, limitiert. Auch bei Mehrzellerzellen stehen natürlich physische Zerstörungsmethoden, also Gewalteinwirkung auf einem anderen Blatt, auch das ist jederzeit möglich, ähnlich wie bei der einzelligen Zelle. Interessant aber eben dieser Befund bei den mehrzelligen Organismen führt die allmähliche Erschöpfung, die sogenannte Involutionsveränderung der Zellen, nicht des ganzen Organismus, zu einem Tod von innen heraus. Der Zelle und des Organismus denn letztlich auch, zu einem normalen Tod, könnte man sagen. Zellen von Mehrzellern sind also nicht potenziell unsterblich und Organismen, die aus solchen Mehrzellerzellen im Wesentlichen bestehen, altern und kennen so etwas, was wir den natürlichen Tod nennen. Zellulär scheint also der Tod vorprogrammiert bei diesen Mehrzellern und was mehr ist, er scheint eben nicht nur eine immer gleiche Schwäche der organismischen Zellen zu sein, also jeglicher Mehrzellerzellen, sondern es gibt, und das ist jetzt weiß man es eigentlicher Punkt, extrem unterschiedliche Lebensdauern der verschiedenen Arten von Lebewesen. Bestimmte Fliegen werden nie mehr als wenige Stunden alt. Und es gibt einige Reptilien, Säugetiere, aber auch Vogelarten, deren Physiologie darauf eingerichtet ist, extrem alt zu werden. Weismann vergleicht dieses reguläre zeitliche Ende des Individuums mit dem Ende des Körperwachstums. Da können wir etwas Ähnliches beobachten. Die normale Körpergröße eines Lebewesens ist irgendwann erreicht, dann hört dieses Lebewesen auf zu wachsen und reproduziert sich dann durch Zellteilung und so weiter im vorhandenen Umfang oder in der vorhandenen Körpergröße. Das Wachstum endet. Analog, so weiß man, könnte man sagen, gibt es diesen Zellalterstod. Mit einem gewissen Spielraum scheint er ins Leben eingebaut, als innere Grenze, aber als innere Grenze artspezifischer Art. Also bei der Fliege ganz anders als bei der Schildkröte oder beim Hund oder bei der Katze oder beim Menschen. Dieser Befund führt, stellt Weismann trocken fest, geradewegs auf eines der schwierigsten Probleme der ganzen Physiologie, auf die Frage nach dem Grunde des Todes. Als Biologe gibt er eine von den Zellbefunden her logisch konsequente Antwort. Wenn Einzeller unsterblich sind, so ist es nicht eine Notwendigkeit in der Zelle als Zelle, durch die der Mehrzeller sterblich ist, sondern es muss irgendwie an einer zusätzlichen, hinzugetretenen Veränderung liegen, die mit dem Schritt in die Mehrzelligkeit zu tun hat und mit der Spezifik des mehrzelligen Organismus und der Zelle, die zum mehrzelligen Organismus gehört, dass diese Zelle und auch der Organismus diese natürliche Sterblichkeitsgrenze in sich trägt. Ich glaube nicht, folgert Weismann, Zitat, dass das Leben deshalb auf ein bestimmtes Maß der Dauer gesetzt ist, weil es seiner Natur nach nicht unbegrenzt sein könnte, sondern weil eine unbegrenzte Dauer des Individuums ein ganz unzweckmäßiger Luxus wäre. Zitat Ende. Das ist die zentrale These, die Weismann anschließt an diese erste, ja auch spektakuläre Beobachtung. Eigentlich ist es nicht notwendig so, dass Leben den Tod überhaupt enthält. Also seine These, der Grund ist eine unbegrenzte Dauer des Individuums, also er meint Organismen, zusammengesetzte Lebewesen, die unbegrenzte Dauer wäre ein ganz unzweckmäßiger Luxus. Wenn wir uns das mal auf der Zunge zergehen lassen, dieses Statement, dann liegt darin ein dreifach abenteuerlicher Gedanke. Erstens diese These, dass das Leben, das biologische Leben, tatsächlich unbegrenzt ist. Nicht der sterbliche Organismus, nicht ein Individuum, das sich durch sein Sterben müssen als im klassischen Wortsinne lebendig erweist, das also ohne Anfang und Ende gar nicht leben würde und nicht als lebendig bezeichnet werden könnte, ist der Normalfall, sondern der Fall des Einzellers ist der primäre Fall. Also der Fall dieses sich immer weiter teilenden Wesens. Also seinem Wesen nach ist das biologische Leben von unbegrenzter Dauer. Der Tod ist nur eine Ausnahme, ein nachträglich hinzutretender Sonderfall. Das ist die erste abenteuerliche Überlegung, die Weismann hier auf den Punkt bringt, das biologische Leben ist ein Leben ohne den Gegenbegriff Tod. Ohne diesen wesentlichen, diese wesentliche Zugehörigkeit von Anfang und Ende, Begrenztheit oder dergleichen zu dem, was wir noch Leben nennen. Zweitens beantwortet Weismann durch diese Angabe, Luxus ist das, und das ist der Grund, warum die Organismen sterben. Zweitens beantwortet Weismann die Frage nach dem Grund des Todes hier offenkundig mit Darwin, nämlich von der Überlebensfunktion her. Wenn die Evolution bei den mehrzelligen Organismen auf die im Prinzip mögliche Unsterblichkeit verzichtet, dann deshalb, weil Unsterblichkeit ein unzweckmäßiger Luxus wäre. Und das bedeutet, es ist im Interesse des Lebens, dass der Tod eingeführt wird. Das ist die zweite abenteuerliche Dimension in Weismanns Überlegung. Es gibt Zweckmäßigkeitsgesichtspunkte aus Sicht des Überlebens, die darauf hinauslaufen, das bloß Luxuriöse zu vermeiden. Das heißt in dem Fall dieses unbegrenzte Weiterleben des Organismus zu vermeiden im Interesse des Lebens. Das bedeutet, dass es quasi das Leben selbst ist, das um seiner inneren Zweckmäßigkeit willen, ich sag mal, den Tod erfindet, als evolutionären Mechanismus erfindet. Es führt das Leben, die Sterblichkeit in sich selbst ein, auf dem Wege der Evolution vom Einzeller zum Mehrzeller. Denkt man diesen Gedanken zu Ende, kann man eigentlich diesen vom Leben selbst eingeführten Tod tatsächlich gar nicht mehr als Tod im alten Wortsinn denken oder begreifen, sofern Tod denn der Gegenspieler gewissermaßen des Lebens ist. Wenn das Leben aus Zweckmäßigkeitsgründen selber die Sterblichkeit einführt, dann ist es ja so eine Art abgeleitete Lebensfunktion, die wir hier vor uns haben. Und jedenfalls nicht den Gegenspieler des Lebens, sondern eher so eine Art Helfershelfer oder Unterfall von lebenszweckmäßiger Einrichtung. Die Sterblichkeit wäre gewissermaßen lediglich ein bestimmtes Gesicht des Lebens, eine Art innere Selbstbegrenzung eines Lebens, das im Prinzip überhaupt nur lebensdienliche Grenzen kennt. Wenn überhaupt das Leben Grenzen hat, ich meine, was sollte die Grenze des Lebens sein, wenn nicht der Tod? Dann sind es Grenzen, die das Leben selber sich wiederum gegeben hat. Das wäre sozusagen die philosophische Fluchtlinie, auf der die Weismannsche These, diese These, es handelt sich um einen evolutionären Zweck, der realisiert wird, dadurch, dass der Tod eingeführt wird, nutzt diese Fluchtlinie. Das Leben hätte, noch einmal anders gesagt, eine Art ultimative Macht. Und diese Macht geht so weit, dass es auch der Erfinder seines eigenen Endes sein kann. Bleibt der dritte abenteuerliche Punkt. Weismann führt die Frage des Warum des Todes mittels Folgefragen fort. Wenn der Schritt der Evolution vom Einzeller zum Organismus den Tod angeraten zu sein scheinen lässt, wenn der Tod, Zitat, der Zelle so gut als der Tod überhaupt erst mit den komplizierten höheren Organismen eingeführt worden ist, Zitat Ende, woran genau liegt es dann? Also, was ist jetzt dasjenige an dem Sprung vom Einzeller zum Mehrzeller, das es so zweckmäßig erscheinen lässt, dann die Mehrzeller sterblich zu machen, also sprich auf der Ebene der Mehrzeller den Tod einzuführen? Weismann denkt diese Frage noch weiter. Die Substanz der Zelle im Organismus wird sich ja kaum irgendwie als eine müdere oder irgendwie abnutzungsfähigere Zellsubstanz so ganz von alleine entwickelt haben mit diesem Sprung in die Mehrzelligkeit. Wie hängt das zusammen? Was ist da der Punkt? Weismanns Lösung des Problems: Es ist nicht die Substanz, die sich verändert bei diesem Schritt von Einzeller zu Mehrzeller. Es liegt nicht in der Substanz, die Grundsubstanzen sind im Wesentlichen dieselben, sondern es liegt in der Vermehrung der Zelle, in der Art, wie sie sich vermehrt, der Schlüssel zur Sterblichkeit. Mehrzellerzellen, Körperzellen sterben nicht aus Abnutzung ab, sondern weil ihre Fähigkeit zur Vermehrung begrenzt ist. Also der Fortpflanzungsmechanismus der Zellen selber muss irgendwie anders sein. Sie altern nicht so einfach so, wie Individuen altern, dass die Zellen irgendwie runzlig werden, trocken oder wie auch immer, sondern der Vermehrungsmechanismus in der Zelle enthält diese innere Grenze. Dies wiederum geschieht, so weiß man, ausschließlich bei Organismen, die nicht nur Mehrzeller sind, sondern die, wenn man sich das genauer ansieht, auch diejenigen Organismen sind, die sich sexuell vermehren. Das heißt, die sich zweigeschlechtlich vermehren, und das bedeutet wiederum, wo nach der gelungenen Fortpflanzung gewissermaßen Eltern übrig bleiben. Eltern, die sich wieder fortpflanzen können und danach wieder übrig bleiben und so weiter. In der Tat ist das ja eine grundsätzlich andere Konstellation, wenn wir uns die Zellteilung des Einzellers anschauen. Die Substanz der alten einen Zelle geht vollständig auf in den beiden neuen Zellen. Es bleiben keine Eltern übrig. Man kann sagen, die eine Zelle, die vorher da war, die ist die Elternzelle oder die Mutterzelle, pflegt man zu sagen, und die nächsten beiden sind dann die Töchterzellen. Aber es bleibt keine Mutter übrig. Also so gesehen handelt es sich um einen anderen Prozess. An diesem Punkt muss irgendwie der Unterschied liegen, so weiß man. Und da hakt er auch diese These vom evolutionären Luxus ein. Man könnte sagen, die Elternteile bei der zweigeschlechtlichen Fortpflanzung haben irgendwann ihre Schuldigkeit getan. Weismann unterstellt der Evolution gewissermaßen eine Evaluationslogik, die dieses feststellen kann. Irgendwann brauchen wir die Eltern nicht mehr. Irgendwann ist es überflüssig, wenn nicht sogar schädlich, wenn die sich noch weiter vermehren. Können sie ja im Prinzip beliebig lang, wenn sie übrig blieben. Die Sterblichkeit wird mit anderen Worten in unmittelbarem Zusammenhang mit der sexuellen Reproduktion eingeführt durch die Evolution im weißen Menschen Modell. Einzeller, die sich mittels schlichter Teilung fortpflanzen, bedürfen der Sterblichkeit nicht, weil sie diese spezifische Populationsstruktur, die mit der zweigeschlechtlichen Fortpflanzung einhergeht, nicht besitzen. Was aus Sicht Weismanns für diese Vermutung spricht, dass die Evolution im Interesse des Lebens dergestalt gewissermaßen haushaltet mit der Zahl der Individuen, ist die Tatsache, dass bei sexuell sich fortpflanzenden Organismen in der Tat die Körperzellen dieser Typ sterbliche Zellen sind, aber, nächste Beobachtung von Weismann, die Keimzellen und nur sie wiederum einzellige Zellen sind. Normale Körperzellen beim Organismus sind also sterblich, vermutlich im Zuge der Ausdifferenzierung der sexuellen Fortpflanzung irgendwann einmal sterblich geworden. Todlos wären aber nach wie vor die Keimzellen der geschlechtlich sich fortpflanzenden Organismen, also diejenigen Zellen, die für die Vermehrung und den Fortbestand der Art zu sorgen haben, also Samen und Ei. Weismann bestimmt das endliche Leben folglich zum einen als evolutionäre Überlebens- und Innovationsfunktion, zum anderen aber als reine Fortpflanzungsfunktion. Leben wäre quasi Ewigkeit der Vermehrung, aber nicht Ewigkeit des Individuums, sondern sofern etwas übrig bleibt, in dem Maße, wie die Fortpflanzungsfunktion sich fortsetzt und wo die Vermehrung ewig ist, muss das Individuum gerade nicht ein ewiges sein, sondern sterblich. Und das ist eben bei den zweigeschlechtlichen Organismen der Fall. Der erste Tod, also evolutionslogisch gesehen erste Tod, fällt damit gleichsam dort notwendigerweise an, wo nicht mehr 100% der Lebenssubstanz in der Fortpflanzung aufgehen und nur der Fortpflanzung dienen. Entstehen auf der Ebene von Sterblichen, auf der Ebene von Organismen sterbliche Individuen, so verewigt sich das Leben nur mehr in der sich nach wie vor zur Durchteilung vermehrenden Keimzelle. Und die Individuen sind so etwas wie endliche Vehikel, die diese Keimzellen in sich tragen, die ja auch weitergeben meistens, was dann ja auch zu neuen Organismen führt. Aber als Individuen sind sie für diesen Vermehrungsprozess und für die Kontinuierung des Lebens nur in dieser sehr begrenzten Rolle relevant. Sie sind kein Selbstzweck, die Organismen, so könnte man es auch ausdrücken. Insofern wäre der Rest, der sterbliche Körper, eben jener Luxus, wie Weismann es nennt. Er hat nur befristet eine Vermehrungsfunktion und die Länge der Frist, das kann man jetzt ergänzen, korreliert ganz einfach mit der Fortpflanzungswahrscheinlichkeit. Die Fliege lebt kurz, weil hier Eltern sehr schnell sehr viel Nachwuchs haben und damit auch sehr früh überflüssig werden. Bei Adler, Elefant und Schildkröte dauert die gelungene Fortpflanzung im Schnitt viel, viel länger, also tritt der Alterungstod hier später ein. Ich zitiere zusammenfassend, das wird also ein großes Wahrscheinlichkeitsbild gewissermaßen, was Weismann da zeichnet. Ich zitiere zusammenfassend nochmal ein Stück aus seinem Text. Zitat: Gemeinsam ist Pflanzen wie Tieren die Abhängigkeit der Lebensdauer von den äußeren Existenzbedingungen. Gemeinsam ist ihnen, dass nur die höheren, die vielzelligen Formen mit ausgebildeter Arbeitsteilung den Keim des Todes in sich tragen. Während die niederen, die einzelligen Organismen, noch potentia unsterblich und ewig sind. Gemeinsam ist aber dennoch allen höheren Organismen der unsterbliche Kern der Propagationszellen, also der Vermehrungszellen, zum Beispiel der Keimzellen, der freilich nur ein schwacher Trost ist, setzt Weismann hinzu, ein schwacher Trost dafür, dass das, was sich als Individuum fühlt, untergeht. Zitat Ende. Sie sehen, wie hier aus der Evolutionsperspektive eine revolutionär neue Perspektive auf das Verhältnis von Leben und Tod, von Kontinuierung eines Gesamtlebens und individuellem Tod entwickelt wird. Weismann hat 1884 noch einen zweiten Aufsatz über das Todesthema folgen lassen. Über Leben und Tod heißt er. Er setzt sich in diesem Text mit kritischen Einwänden auseinander. Also sein erster Aufsatz hat doch durchaus Resonanz erzeugt. Unter anderem hatte ein Autor namens Götte eingewandt, Weismanns Ansatz sei falsch, weil es auch auf der Zellebene einen Tod gebe und geben müsse. Es gebe überall Tod. Also Götte ist genau der Verfechter der alten oder in einer Kombinationsbegrifflichkeit, man kann Leben ohne Tod nicht denken und umgekehrt. Wenn die Zelle überhaupt lebe, so Götte, dann müsse man auch sagen, dass sie stirbt. Aufgrund der absoluten Kontinuität des Lebens, wie Götte das nennt, müsse man auch die schlichte Zellteilung im Falle des Einzellers als eine Art Tod betrachten. Also die Mutterzelle stirbt und dann entstehen die beiden Tochterzellen. Das ist das göttische Modell. Interessant ist, dass Götte auch Biologe ist. Er tritt nicht gegen den biologischen Lebensbegriff auf. Er behauptet auch, wie Weismann, die Universalität des materiellen Lebens, die Kontinuität des Lebens, aber er verteidigt eben die Zusammengehörigkeit von Leben und Tod. Er setzt den Begriff eines stets auf den Tod bezogenen Lebens gegen einen Lebensbegriff Weismannscher Prägung, den Götte als mehrdeutig bezeichnet. Denn er sagt, es ist eine in sich widersprüchliche Vorstellung, dass es zwei Formen von Leben geben soll. Todloses Leben bei den Einzellern und sterbliches Leben bei den Mehrzellern. Weismanns Antwort hält dagegen, Götte habe dafür aber einen mehrdeutigen Todesbegriff. Denn mit Göttes Vorschlag die bei der Zellteilung eintretende Verkleinerung, die sogenannte Verjüngung der Einzeller, kurz bevor sie sich teilen, als eine Art Tod zu betrachten, nur eben ein Tod unter Beibehaltung der Substanz, die dann ja in die Tochterzellen übergeht. Mit dieser These gäbe es ja nun zwei Tode, zwei Sorten von Zelltod. Nämlich diesen quasi Teilungstod sozusagen und dann den Tod durch Alterung der Zelle. Wenn die Zelle bei der Teilung sterbe, wie Götze das behauptet, so weiß man nun, was ist dann mit demjenigen Tod, der der Zelle außerdem auch noch durch physische Gewalt zustoßen kann. Das wäre ja auch nochmal ein Tod, die physische Zerstörung. Wolle Götte, so weiß man, für den Fall der echten Zerstörung von Einzellern etwa von einem postmortalen Zellentod sprechen, also einem Tod nach dem Tod? Tod sei erst die Unmöglichkeit der Wiederbelebung, so weiß man. Das ist also die Todesdefinition, die er anbietet und dagegen setzt. Und er sagt, der Begriff der Leiche ist mit dem des Todes unzertrennlich verbunden. Soll heißen, wo keine Leiche, da kein Tod. Also könne die Zellteilung bei der einfachen Zelle kein Sterben der Zelle sein. Denn hier gibt es keine Leiche. Wo ist denn hier die Leiche? Sie sehen, in diesem Streit behauptet Weismann seine Position erneut. Auf der Ebene der Einzeller gäbe es nur die gewaltsame Vernichtung von außen. Und so seien die Einzeller potenziell vollständig und sterblich. Und diese Vernichtung von außen verdient den Namen Tod, denn da gibt es ja auch eine Leiche, nämlich eine zerstörte Zelle. Bei den mehrzelligen höheren Lebewesen, die sich zweigeschlechtlich fortpflanzen, seien hingegen lediglich die Keimzellen potenziell unsterblich und die sterbliche Hälfte des Individuums falle dem natürlichen Tod anheim. Beim natürlichen Tod gibt es ja auch eine Leiche, ähnlich wie es beim gewaltsamen Tod eine Leiche gibt. Also so gesehen kann mit seiner Todesdefinition Weismann zumindest in der Leiche auch wieder eine Einheit dieser beiden Varianten des Todes, nämlich gewaltsamer Tod und natürlicher Tod, behaupten. Die Kontinuität des Lebens besteht nach Weismann folglich allein und unmittelbar in der Kontinuität des Keimplasmas. Der individuelle Organismus ist aus Sicht der Evolution letztlich überflüssig, sobald er lang genug gelebt hat, um sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit fortgepflanzt zu haben. Sie sehen, wie sich hier die Puzzleteile der verschiedenen Biologien auf der Bühne sozusagen der Todestheorie zusammenfügen lassen. Die zelluläre Binnenorganisation ist auf den inneren Doppelzweck der Fortpflanzung und Vererbung und darin auf die übergreifende Funktion des Überlebens jeweils optimal zugeschnitten. Und dieses Optimum kann bedeuten, dass der Tod eingeführt wird, um das Überleben optimal zu sichern. Oder anders auch nochmal diese biologische Mehreckenkonstellation betrachtet, vom Leben her betrachtet, die Identität der zellulären Substanz und die Kontinuität jenes Prozesses namens Evolution scheinen beide nicht nur jeweils für sich, sondern auch als Zusammenspiel für die übergeordnete Einheit des Phänomens Leben zu sorgen. Also das ist ja auch eine recht raffinierte Verklammerung nochmal von Evolutionstheorie, Vererbung, physiologischer Theorie des Organismus und der Sexualitätsfrage, also der Vermehrung im engeren Sinne. Wie genau funktioniert die? Für Weismann ist der natürliche Tod durch die Evolution erst hervorgebracht. Während der Tod früherer Zeiten als großer Widersacher dem Leben entgegensteht, zum Leben von außen hinzutritt, es bedroht etc., ist der biologische Tod aus dieser neuen Sicht nichts Mythisches mehr, nur noch eine vom Leben abgeleitete, aus dem Leben gewissermaßen entlassene Sekundärgröße. Man könnte sagen, der Tod ist biologisch gesehen, aus dieser so skizzierten Perspektive, nur ein lebensdienlicher Lebensverlust. Um die Einzelheiten eines solchen Todes als Verlust des Lebens drehen sich auch die Überlegungen eines anderen Autors, bereits 1864, also etliche Jahre vor Weismanns Thesen. Und dieser Theoretiker hat sich vor allem mit empirischen Forschungen am Organismus beschäftigt. Also nicht, wie Weismann, primär mikroskopiert Zellbiologie betrieben und auch jetzt, also primär die einzelnen Zellen und ihre Aktionsradien betrachtet, sondern wir haben hier einen Forscher vor uns, der den Gesamtorganismus untersucht. Und auch hier in einem ganz anderen Kontext können wir, ich sag mal, das biologische Lebensdenken gleichsam bei der begrifflichen Arbeit an seinen eigenen Grenzen beobachten. Auch hier geht es wieder um den Tod und ums Sterben. Es geht nämlich um das Phänomen der Vergiftung, zu dem der französische Physiologe Claude Bernard, ich habe den Namen hier angeschrieben, in den 1860er Jahren Experimente angestellt hat. Diese Experimente kommen, und darauf kommt es mir jetzt für unseren Zusammenhang an, diese Experimente laufen ebenfalls darauf hinaus, den Tod neu zu definieren und ihn ganz vom Leben her zu definieren. Und damit lernen wir hier was über die Leistungsfähigkeit, die Machart dieses Lebensbegriffs, mit dem wir uns beschäftigen. Bernard untersucht also nicht den natürlichen Tod, wenn er sich mit Vergiftung beschäftigt, sondern den gewaltsamen Tod. Genauer die Art und Weise, wie Gifte töten. Zitat Bernard: Gifte können als lebenszerstörende Kräfte oder als Mittel zur Heilung von Krankheiten angesehen werden. Aber abgesehen von diesen zwei Verwendungen, die allgemein gut bekannt sind, gibt es noch eine dritte Art des Gebrauchs, die den Physiologen ganz besonders angeht. Diese Sätze stehen ganz am Anfang von Bernards später berühmt gewordenem Aufsatz, der den sachlichen Titel trägt: Physiologische Untersuchungen über einige amerikanische Gifte, das Curare. Das ist dieser Text von 1864. Also, ein dritter Gebrauch neben Töten oder heilen ist es, der den Physiologen ganz besonders angeht, wie Bernard sagt. Für den Physiologen wird, nochmal Zitat, das ist jetzt in Fortsetzung dieses Textes, für den Physiologen wird das Gift zum Instrument, das die feinsten Erscheinungen der lebenden Maschine zerlegt und analysiert, indem der Physiologe die Mechanismen des Todes bei verschiedenen Vergiftungen sorgfältig studiert, wird er auf indirektem Wege mit dem physiologischen Mechanismus des Lebens vertraut. Zitat Ende. Bernard studiert also mithilfe von Giften, die er in den lebendigen Körper einbringt, wie das Leben funktioniert. Das ist diese dritte Einsatzmöglichkeit. Nicht nur Tötung oder Heilung, sondern Experiment, Analyse, und zwar Analyse des Mechanismus des Todes, aber er sagt das hier ganz ausdrücklich, eigentlich weil der Mechanismus des Todes uns auf indirekte Weise mit dem Lebensmechanismus besser vertraut macht. Das Gift, das Bernard untersucht, ist das indianische Pfeilgift Curare. Curare ist ein extrem wirksames Gift. Es tötet einmal in die Blutbahn geraten, blitzschnell, und zwar äußerlich gesehen durch Lähmung. Die Muskulatur des vergifteten Lebewesens versagt mehr oder weniger sofort ihren Dienst. Das verletzte Lebewesen sinkt in sich zusammen. Nach wenigen Minuten erlischt auch die Augenregung und kurz darauf sind keine Lebenszeichen mehr vorhanden. Der Tod tritt definitiv ein. Im Endeffekt trifft das Gift also die Gesamtheit der Phänomene des Lebens, schreibt Bernard. Seine Hypothese ist nun jedoch, dass sich das Sterbegeschehen im Fall des Curare-Todes nicht auf eine einzige innere, unseren Blicken verborgene Todesursache zurückführen lässt, sondern dass, wenn man genauer hinschaut, physiologisch gesehen die Ursache dieses Todes zusammengesetzter Natur ist. Was wir Sterben nennen, ist komplex. In gleicher Weise wie in der unbelebten Natur die Phänomene nur komplexe Resultanten der Eigenschaften der einfachen unorganischen Körper sind. Wie ist das gemeint? Bernard schildert das genauer. Das Gift ergreift, schreibt er, den Organismus niemals im ersten Anlauf und in seiner Totalität. Es übt seine toxische und lähmende Wirkung vielmehr auf einen organischen Elementarteil aus, der lebenswichtig ist. Dann bringt er das vitale Gebäude aus seinen Fugen. Dies geschieht durch einen Mechanismus, der sich verschieden auswirkt, je nachdem, welcher elementare Bestandteil, man könnte ergänzen, noch betroffen ist, also weiterhin dann noch betroffen ist, von welcher Art letzterer ist und welche Bedeutung seine physiologischen Beziehungen für die Gesamtheit der Phänomene des Lebens besitzt. Zitat Ende. Bernard macht ja also eine Metapher auf vitales Gebäude und da sind verschiedene elementare Bestandteile, die eine Rolle spielen. Das Gift ergreift nur einen dieser Bestandteile und bringt damit das Gebäude aus den Fugen, sodass andere Bestandteile auch mit betroffen sind und letztlich die Gesamtheit erfasst wird. Das nun will Bernard auf experimentellem Wege auseinandernehmen. Er betrachtet, wie das tödliche Gift die verschiedenen Elemente des vitalen Gebäudes auf unterschiedliche Weise trifft. Klar ist, wenn man jetzt wieder diese Curare-Vergiftung anschaut, das Gift Curare verteilt sich über das Herz in die Blutbahn. Also setzt Bernard Fröschen ein kleines Stück Curare vorsichtig unter die Haut und bindet dann einzelne der durch die Arterien vom Herz aus mit Blut versorgten Teile des Körpers ab, mit so Staubinden. Und nun beobachtet er, einzelne Gliedmaßen des vergifteten Frosches bleiben von dem Gift unbetroffen, während bei anderen Gliedmaßen die Lähmung einsetzt. Aus physiologischer Sicht lassen sich daraus mehrere Aussagen über die Wirkungsweise von Curare gewinnen. Erstens wirkt das Gift tatsächlich partiell, überall dort, wo das Blut hinkommt. Zweitens lässt sich eine merkwürdige Beobachtung machen, die Bernard fasziniert. Zwickt man nämlich den Frosch an einem bereits vollständig der Leblosigkeit anheimgefallenen Teil, etwa am Oberkörper, wenn dieser bereits vollkommen gelähmt ist und die Atmung ausgesetzt hat, so reagieren dennoch die durch eine Abbindung noch vom Gift verschonten Hinterbeine mit Strampeln und Schwimmreflexen ganz normal. Das Tier ist also, so folgert Bernard, lediglich auf der Ebene der die Muskeln ansprechenden Nerven, nicht jedoch auf der Ebene der Empfindungen und auch nicht auf der Ebene der Muskelaktivitäten tödlich getroffen. Und das Tier ist zudem quasi, könnte man ein wenig bildhaft sagen, nur auf seiner einen Hälfte tot. Zumindest solange das Gift nicht durch die abgebundene Stelle hindurchgesickert ist, was natürlich früher oder später der Fall ist. Also in dem bereits gelähmten, toten Teil gezwickt, bewegt sich der andere Teil, der durch die Staubinde von dem Gift verschont ist. Die einzelnen Komponenten eines lebenden Organismus, so eine erste allgemeinere Schlussfolgerung Bernards, sind folglich bis zu einem gewissen Grade voneinander unabhängig. Diese elementaren Komponenten, von denen er in dem Zitat vorhin schon sprach. Das Empfindende, das Motorische und das muskuläre Element haben jeweils, Zitat, eigene Lebens- und Todesbedingungen, die nur ihm alleine zukommen. Zitat Ende. Damit entfaltet Bernard also das Bild von unterschiedlichen Ebenen sozusagen, von Sterben, aber auch von Todesbedingungen im Organismus, in diesem vitalen Gebäude, das bei näherem Hinsehen eben ein funktional zusammengesetztes Gebäude ist. Die Unabhängigkeit dieser Komponenten voneinander hat sicher ihre Grenzen, setzt Bernard hinzu, denn solche Lebensäußerungen, die alle nur eine Resultante verschiedener Lebensvorgänge sind, bedürfen, schreibt er, letztlich der Mitwirkung aller Elemente. Wenn eines der drei Elemente das Empfindende, das Motorische oder Muskuläre ausgeschaltet wird, leben die zwei anderen zweifellos weiter. Aber sie sind bedeutungslos geworden, ähnlich wie ein Satz seinen Sinn verliert, sobald eines seiner Glieder fehlen sollte. Zitat Ende. Auch über diesen wunderbaren Vergleich mit dem Satz könnte man jetzt eine ganze Vorlesung halten. Aber Sie sehen, es geht im Moment zu einer Mischung aus Zusammenspiel und analysierbarer, funktionaler Trennung. Wichtig ist, das, was er Tod nennt, setzt er auf der Ebene der getrennten Komponenten ein. Und der Gesamttod des Individuums ist etwas Zusammengesetztes, so betrachtet. Das Leben ist letztlich Zusammenspiel und der Tod zerlegt sich ebenfalls in einzelne separate Prozesse. Und die Frage des ganzen Todes ist eher eine Frage des Verhältnisses der einzelnen Funktionszusammenhänge zueinander, als dass er wie so ein großes Etwas das Individuum als solches und im Ganzen treffen würde. Die eigentliche, letztinstanzliche Todesdefinition wäre also die, die erfassen könnte, wie ist das Verhältnis dieser jeweiligen Elemente, er nennt da Empfinden motorisch, muskulär, zueinander. Und nicht, wie verhält es sich mit den jeweils ihre eigenen Lebens- und Todesbedingungen habenden einzelnen Ebenen. Bernard richtet nun seine Aufmerksamkeit auf das vom Curare betroffene Element. Beim Curare ist es klar, es ist die Zuleitung von Reizen über das Nervensystem an die Muskeln, die betroffen ist, denn nur diese Zuleitung ist es offenkundig, die durch das Gift zerstört wird. Zwei weitere Beobachtungen lassen sich festhalten. Wiederum stecken dahinter Serien von Experimenten, in denen Bernard Teile des vergifteten Organismus abschnürt oder aber dann die Giftzuleitung ermöglicht, indem er die Abschnürung gezielt lockert. Erstens. Bleibt ein vergiftetes Tier am Leben, wenn man die ausfallende Muskelfunktion mit anderen Mitteln ersetzen kann? Beatmet man beispielsweise einen Hund künstlich, wenn seine Atmung schon gelähmt ist, und tut man dies so lange, bis das tödliche Gift durch den Körper wieder ausgeschieden ist, so setzt danach die Atmung wieder ein. Der Ausfall der lebenswichtigen Funktion ist also reversibel. Man kann sagen, folgert Bernard, Zitat, dass man die Existenz des vergifteten Individuums in der Hand hat und das Leben erscheint uns als reiner Mechanismus, dessen Räderwerk wir bewegen können. Zweitens kann man, und diese Beobachtung fasziniert den Physiologen noch mehr, durch geschickte Manipulation einer solchen Staubinde, mit der man verhindert, dass das Gift sich sofort im ganzen Körper verteilt. Man kann durch geschickte Manipulation einer Abbindung die Geschwindigkeit der Giftzufuhr zu den lebenswichtigen Organen des Körpers so reduzieren, dass eine ihrem Maß nach, ihrem Gesamtmaß nach definitiv tödliche Menge Gift in regulierter Form allmählich auf das Gesamtgefüge des Organismus einwirkt, sodass die tödliche Wirkung durch die Geschwindigkeit, mit der das Tier die giftige Substanz wieder ausscheidet, aufgewogen wird. Mit anderen Worten, bei passend gedrosselter Verteilung der dem Körper bereits beigebrachten Curare-Dosis kann man, Zitat, sozusagen vom Gift zum Medikament übergehen. Wir können das Tier vollständig oder teilweise, ja sogar zu einem Drittel oder Viertel vergiften, erläutert Bernard. Jeweils obwohl man die massiv tödliche Dosis gegeben hat, indem man diese Nachregulation der Verteilung im bereits vergifteten Tier vornimmt. Zitat, also es geht darum, die im Körper einsetzende Wirkung zu manipulieren, Zitat, so dass wir Wirkungen erzielen können, die nicht nur nicht tödlich sind, sondern die beliebig abgestuft und zum Vorherein genau bestimmt werden können. Ich habe, setzt Bernard fort, seit langem eine große Zahl derartiger Versuche durchgeführt. So konnte ich die Tiere dahin bringen, dass nur die vier Gliedmaßen oder die Gliedmaßen gleichzeitig mit dem Kopf gelähmt wurden. Schließlich gelang es mir, noch weiter zu kommen, indem ich die Bewegungen des Brustkorbs, die Bewegungen des Brustkorbs lähmte und nur den Zwerchfellnerv unversehrt bewahrte, der genügte, um das Ersticken zu verhindern. Zitat Ende. Das Curare dient dem Physiologen auf diese Art als Fessel, stellt Bernard fasziniert fest. Die Versuchstiere sind während mehrerer Stunden eigentlich angekettet, schreibt er. Mit hinreichend viel Erfahrung kann man nach dem Eintritt der tödlichen Giftmenge in den Körper die betroffene Stelle gezielt in richtiger Weise manipulieren. Und dann braucht der Physiologe noch nicht einmal mehr zur Ausleitung des Giftes die Abbindestelle mehrfach kurz öffnen. Er lässt lediglich die geschickte, genau austarierte, halb verschließende Umschnürung am Versuchstier 24 oder 48 Stunden liegen. Zitat nochmal: Nach dieser Zeit kann man das Glied ohne Gefahr von seiner Ligatur, also von dieser Staubinde, befreien, weil das Gift und der Tod auf unmerkliche Weise flüchten konnten. Zitat Ende. Das Gift und der Tod flüchten. Das ist eine Wendung, die für uns jetzt ganz interessant ist. Gift und Tod sind kontrollierbar geworden. Das Leben zeigt sich in der Bernardschen Analyse, die ja zwar auch eine theoretische Analyse ist, aber sehr stark praktisch experimentierend zustande kommt. Das Leben zeigt sich als etwas, das wie alle anderen naturwissenschaftlichen Erscheinungen experimentell, man könnte sagen technisch, beherrschbar gemacht werden kann, sobald man nur seinen spezifischen Gleichgewichtscharakter begriffen hat. Bernard formuliert in diese weitgehende und grundsätzliche Richtung am Schluss seines Aufsatzes eine geradezu pathetische Vision. Die zitiere ich jetzt noch. Die Wissenschaft des Lebens, schreibt er, existiert. Sie ist nur durch ihre Komplexität behindert. Und wenn eines Tages, woran kein Zweifel besteht, die Physiologie mit viel Arbeit und Geduld endgültig als Wissenschaft begründet ist, dann können wir durch Ändern des Milieus im Blute unsere Herrschaft über die ganze Welt der elementaren Lebewesen, die unseren Organismus aufbauen, ausüben. Wenn wir die Gesetze kennen, die ihre verschiedenen Beziehungen lenken, können wir Lebensäußerungen nach Belieben regulieren und ändern. Zitat Ende. Soweit Bernard 1864. Das neue Bewusstsein einer jedenfalls zukünftig absoluten Regulierbarkeit des Lebens wird hier pathetisch, wie ein Fanal sozusagen, in die Welt gestellt. Es entmächtigt den Tod, dieses Bewusstsein. Aber nicht nur das, sondern auch Bernard entmächtigt den Tod nicht nur, sondern er rekonstruiert ihn neu. Er denkt ihn im Grunde ganz vom Leben her neu. Nicht auf dem Weg über die einzelligen Lebewesen und im theoretischen Modell mit Blick auf die Teilung und die Frequenz und die Dauer der Teilung, wie bei Weismann, sondern auf der komplexen Stufe der ausdifferenzierten Organismen und eben im Tierversuch, im handfesten Experiment. Auch in der Manipulation entpuppt sich der Tod als zweckmäßiges, beherrschbares, in seinen Gesetzen, in seinen Gleichgewichtsgesetzen, wenn man ihn denn erkannt hat, manipulierbares, wenn man so will, willkürliches Phänomen. Und er entpuppt sich als ein schlichtes mehr oder weniger an Leben. Ist ja auch eine andere Zeitstruktur, die der Tod hier bei Weismann erhält, sofern dieser Ereignischarakter aufgelöst wird in einen Prozess, der sich mithilfe dieser raffinierten Abbindetechniken über Stunden hinziehen kann und sozusagen permanent unter präziser Regie des Experimentators steht. Es ist auch bei Weismann, wenngleich auch bei Bernard, auf andere Weise als bei Weismann, es ist wieder das Leben, das im Zweifel in sich selbst die Bedingungen für sein eigenes Ende findet. Die Destabilisierung dieses Gleichgewichts ab einer bestimmten Schwellenzone sozusagen kommt es zum Lebensende. Oberhalb dieser Schwellenzone bleibt es beim Leben oder kommt das Exemplar, dieser Organismus, der da manipuliert wird, womöglich sogar ins Leben zurück. Der Körper stirbt, man könnte sagen, obwohl ja hier ganz eindeutig Gewalt von außen ausgeübt wird, also Gift beigebracht wird. Der Körper stirbt letztlich, wenn man fragt, was ist denn die Ursache des Todes, er stirbt an sich selbst, an seinen inneren Gleichgewichtsverhältnissen oder Ungleichgewichtsverhältnissen. Das wäre die radikale Konsequenz aus Bernards Überlegung. Und Sie sehen, wie auch hier das Konzept Tod sich ein Stück weit in ein ausdifferenziertes, dynamisches Konzept von Leben aufgeht. Das Pfeilgift erweist sich unter dem kundigen Zugriff des Physiologen als ein Stoff, dem nur von der Geschwindigkeit her, die seine ungleichen Wirkungen auf die verschiedenen Systeme des Körpers hat, die Systeme zeitweilig überfordert. Es ist aber nur zeitweilig so, und wenn man da geschickt gegenarbeitet, dann ist auch dieses ultimative Gift eigentlich nicht sozusagen mit Notwendigkeit tödlich, sondern nur eine Substanz, die eine besonders massive Fehlbalance in das Zusammenspiel der Lebenselemente hineinbringt. Greift man in dieses fehlbalancierte Zusammenspiel ein, koordiniert man die Verhältnisse zwischen diesen wichtigen Elementen, steuert man zum Beispiel die ausgefallene Atmung bei oder drosselt man die Giftzufuhr, sodass die Atemfunktion verschont bleibt, der kontrollierte Abbau des Giftes aber möglich bleibt. Kurz, richtet man genau dort, wo die Regulation aus den Fugen ist, die Balance wieder ein, dann ist der Tod wie jeder andere Lebensvorgang zu betrachten und zu lenken. Er ist nichts anderes als eine vielleicht zufällig besonders große Schwankung in der Selbstausbalancierung des Lebens. Und er ist eben, wie gesagt, im Prinzip reversibel. Man muss nur im konkreten Fall herausfinden, wie. Bernard hat diese regulatorische Auffassung des Lebens in seinem Aufsatz 1864 in Form eines Grundgesetzes folgendermaßen zusammengefasst. Zitat: Das Grundgesetz des Lebens ist der ständige Stoffaustausch zwischen dem lebenden Organismus und dem kosmischen Milieu, das ihn umgibt. Daraus ergibt sich ein wahrer Zirkulus, ein Kreislauf also, oder erneuernder Wirbel im Körper, dessen Schnelligkeit die Intensität des Lebens bemisst. Die Lebensbedingungen sind weder durch den Organismus noch durch das Milieu vollkommen gegeben. Es bedarf der Mitwirkung beider. Auch bei unversehrtem Organismus hört das Leben auf, wenn das Milieu aufgehoben oder verdorben wird. Auch bei der Gegenwart eines günstigen Milieus erlischt das Leben, wenn der Organismus verletzt oder gar zerstört ist. Zitat Ende. Also auch hier, man könnte sagen, eine todlose Logik des Lebens. Bernard fasst das Leben als eine Ökonomie, als einen sich ausgleichenden und auf gewisse Weise offenen Haushalt mit fließenden Grenzen. Er lehnt dabei die Zelltheorie und diese substanzorientierte Perspektive von Weismann nicht ab, aber Sie sehen, wie er den Akzent verschiebt. Nicht an der Zelle hängt der Begriff des Lebens, sondern an einer offenen Regulationsdynamik, an der die Zelle wie alle andere Substanz lediglich teilhat. Die Experimente mit dem tödlichen Pfeilgift Curare beweisen damit, neben dem Prinzip der Regulierbarkeit des Lebens und neben der Einsicht, dass das Leben im Prinzip nur an seinen eigenen Ungleichgewichtigkeiten stirbt, etwas noch allgemeineres Drittes, könnte man sagen. Das Leben verliert sozusagen seine feste Grenze. Es wird aus der Bernardschen Perspektive, aus dieser regulatorischen Perspektive, zu einem Übergangsphänomen. Gerade der Austausch zwischen lebendig und unbelebt, der Austausch ins Leben hinein, bildet für Bernard den eigentlichen Begriff des Lebens. Also Leben ist auch in dieser Hinsicht dynamisch, sofern es nicht eines von etwas, das zwei Seiten hat, bezeichnet, sondern genau das, den Übergang zwischen diesen beiden, also den Übergang zwischen unbelebt und lebendig. Dass der Organismus lebendig ist, heißt das aber, versetzt ihn gerade nicht in einen Gegensatz zur unbelebten Materie. Der alte Konflikt zwischen Physik und Biologie ist so gar nicht so elementar aus der Bernardschen Perspektive, sondern der Organismus lebt, indem er mit dem unbelebten Milieu im Austausch steht. Leben ist gewissermaßen nicht Lebendigkeit pur, im Gegensatz zu völligem Tod, sondern das Tote, wenn dieser Begriff hier überhaupt einen Sinn hat, das Unbelebte sollte man vielleicht sagen, ist geradezu die Grundlage eines Lebens, das hinreichend geschickt gehandhabt, hinreichend fein ausbalanciert, sozusagen permanenter Nutznießer des Unbelebten oder vielleicht auch Nutznießer des Todes sein kann. Also Tod hat ja eigentlich nicht mehr wirklich Gegenhalt. Man sollte sagen, permanenter Nutznießer seiner nicht lebenden Umgebung ist. Bernard ist mit diesen geschilderten Experimenten und den weitreichenden Thesen, die er anknüpft, nicht nur als Erfinder eines regulatorischen Lebensbegriffs in die Geschichte der Lebenswissenschaften eingegangen, daraufhin möchte ich Ihr Augenmerk nochmal lenken, sondern er ist mit der Art, wie er da experimentiert hat, auch der erste Vertreter einer experimentellen Medizin, die sich tatsächlich genau darauf, auf die Frage des Lebens, auch als etwas, das man im Experiment darstellen kann, an der Grenze zum Tod konzentriert. Er ist der Vertreter einer Medizin, die letztlich nicht auf den Patienten oder auf die Krankheit ihre Aufmerksamkeit richtet, sondern durch Patient und Krankheit hindurch, auch durch Vergiftung hindurch, gewissermaßen auf das Leben, auf die Lebensdynamik blickt. Und das Leben ist der eigentliche Fokus der Forschungsinteressen, die Bernard hat. Er experimentiert mit dem Leben selbst. In dem Zitat, das ich da vom Anfang gebracht habe, wird es ja ausdrücklich gesagt. Er interessiert sich für den Tod, weil man daran die Mechanismen des Lebens studieren kann. Und ihn interessiert die Möglichkeit der freien Regulierung, der Regulierung aller Lebenszustände, die man am Extremfall, nämlich an der Regulierung der Grenze zum Tod, ideal studieren kann. So trägt auch Bernard, das wäre womöglich eine vierte Konsequenz, die wir aus seiner Curare-Studie ziehen können, so trägt auch Bernard ein weiteres Element bei zur Spezifizierung des Gegenstandsfeldes und des Gegenstandsbezuges der Lebenswissenschaft Biologie. Mit Bernard ist die Physiologie nicht nur eine Wissenschaft von Organismus und Zellgewebe, sondern es sind die lebenden Organismen und die lebenden Zellen, um die es geht, und entsprechend ist das Werkzeug überhaupt, mit dem man das eigentliche Objekt der Lebenswissenschaften, der Biologie, der Biomedizin in den Griff bekommt, das eigentliche Werkzeug ist das Experiment am lebenden Organismus. Also der Tierversuch oder der Pflanzenversuch oder der Menschenversuch. Das heißt, Tierexperimente oder Experimente mit dem Lebendigen sind nötig, wo man Lebenswissenschaft betreibt. Diese Weichenstellung steckt in der Bernardschen Perspektivierung dessen, was der Gegenstand der Physiologie ist, automatisch mit drin. Denn das kann man nur experimentell zutage fördern und das ist sozusagen als spekulative Wissenschaft nicht zu betreiben. Diese Wissenschaft des Regulationszusammenhangs namens Leben. Es wäre also nicht der Lebensstoff, sondern diese manipulative Lebensdynamik oder manipulierbare Lebensdynamik, nur in der Manipulation findbare Lebensdynamik, das eigentliche Objekt der Biologie. Man hat Claude Bernard als den Newton des lebenden Organismus bezeichnet. Nicht so unrecht, denke ich, aber interessant ist da eben auch die methodologische Dimension mitzudenken. Dieser Newton des lebenden Organismus hat auch das Experiment am lebenden Organismus in seine systematisch unabdingbare Position für die Lebenswissenschaften gebracht. Und damit auf methodischer Ebene den Lebenswissenschaften auch nochmal einen eigenen Zug geben, den die Chemie und die Physik nicht haben. Also ein weiterer Baustein, der diese Disziplinengruppe oder Disziplinen mit ihren Unterfeldern unterscheidet, massiv unterscheidet von Physik und Chemie. Halten wir das fest und fassen wir den Befund in Sachen Tod und Leben zusammen. Merkwürdig genug scheint es doch so zu sein, dass in der Epoche der Biologie der Tod, obwohl er doch etwas ist, das traditionell zum Leben hinzuzugehören scheint, auch begrifflich unverzichtbar zu sein scheint für eine Bestimmung von Leben. Es scheint so zu sein, dass er in der Epoche der Biologie als selbstständige Macht oder Größe verschwindet. Biologische Theorien und Experimente machen das Sterben gleichsam von der Seite des Lebens her erklärbar. Als Form des Endes von Leben, innerhalb des Lebens, als etwas, das dem Leben dient, als eine Möglichkeit des Lebens, etc. Begrifflich könnte man sagen, an die Stelle des Todes, Tod ist ja so eine Art Eigennamenwort, ja, an die Stelle des Todes tritt das bloße Lebensende. Das wäre so gewissermaßen die kürzeste Formel für diese eigentümliche neue Schwundstufenform, die das Thema Tod in der Epoche der Biologie bekommt. Es wird zum Lebensende, was vorher den Namen Tod hatte. Und das Leben ist der Normalzustand geworden. Der Tod, der Spezialfall, die Ausnahme oder dergleichen. Ich guck mal gerade auf die Uhr. Zum Schluss der Vorlesung heute. Nochmal einen Minischritt zurück. Denn was jetzt natürlich, wir haben sehr lange jetzt die Biologie betrachtet, was jetzt natürlich interessant ist, was passiert in der Philosophie, während sich hier so stürmische, begriffliche und auch handlungspraktische Veränderungen abzeichnen. Ganz kurz jetzt schon ein Vorblick in der nächsten Woche, nein, in der übernächsten Woche, setze ich da wieder ein auf die Wege, die die Philosophie im Umfeld dieser gewaltigen Veränderungen, die wir heute auch nochmal gesehen haben, nimmt. Wichtig und kurz gesagt, die Philosophie wird nicht etwa unvorbereitet getroffen durch so etwas wie die Bernardsche Perspektive, durch die Weismannsche, die Darwinsche und so weiter. Denn es gibt im 19. Jahrhundert ein Denkangebot, das ich vorläufig den Diskurs der Gattung nennen will, das aus der Feder von Philosophen, von Kulturtheoretikern und so weiter stammt. Dieser Ansatz ist zunächst einmal ein Gemeinschaftsdenken, das sich zum Beispiel solcher Begriffe wie Geist oder Volksgeist bedient. In den romantischen Diskurs des Lebens hineingehört und so etwas wie Gemeinschaftsleben, Kulturleben oder dergleichen meint. Dieser Diskurs der Gattung lässt sich etwa bei dem uns ja schon bekannten Hegel gut studieren. Und gerade bei Hegel, in den späten Arbeiten von Hegel, finden wir die interessante Verknüpfung eines Gattungsdenkens, das man nicht als biologisch bezeichnen würde, doch mit Fragen einer Theorie der Krankheit und einer Theorie des Todes. Also die individuellen physischen Zustände werden unter der Überschrift Gattung bei Hegel mitgedacht. Mitgedacht mit Themen wie Gemeinschaft, Weiterleben eines Volkes und dergleichen. Bei Hegel ist ebenfalls die Sterblichkeit nicht nur mit der Gattung, sondern mit der Geschlechterdifferenz verknüpft. Jedes Subjekt sei in Beziehung auf ein anderes Subjekt seiner Gattung unter die Geschlechtsdifferenz gestellt, heißt es bei Hegel an einer Stelle. Damit umschreibt er, dass das Faktum, dass keiner von uns kein Geschlecht haben kann, die physische Macht und Wirklichkeit des Kollektivlebens widerspiegelt, das sich gewissermaßen durch uns als Prozess hindurch fortsetzt. Schon bei Hegel ist also Fortpflanzung in einem durchaus handfesten Sinn mit im Spiel, wenn es um ein Denken der Gemeinschaft geht. Von Sexualität spricht Hegel nicht. Das ist ein Terminus, der erst später Platz greift. Aber von Geschlechterdifferenz. Und von der Gattung her gesehen, ist das Einzelne, der Einzelne, nicht nur als Person, als jemand mit seiner Geschichte, sondern auch in physischer Hinsicht, in Hegelscher Terminologie, stets nur ein Besonderes. Ein Besonderes und gerade noch nicht ein Allgemeines. Und auch nichts, was in die Dauer der Allgemeinheit der Gattung übergehen kann. Das Einzelne geht im Allgemeinen unter. Das ist die Hegelsche Todesdefinition. Das ist eine sehr, sehr formale Definition, die sehr logisch klingt, aber er buchstabiert das im Blick auf den physischen Tod aus. Ich zitiere: Das Lebendige stirbt, heißt es bei Hegel, weil es ein Widerspruch ist, an sich das Allgemeine, die Gattung zu sein und doch unmittelbar nur als Einzelnes zu existieren. Im Tode erweist sich die Gattung als die Macht über das unmittelbar Einzelne. Das unmittelbar Lebendige vermittelt sich im Prozess der Gattung mit sich selbst und erhebt sich so über seine Unmittelbarkeit. Zitat Ende. Hier sehen Sie wieder so eine hegelsche Figur, da vermittelt sich was mit sich selbst und erhebt sich über sich selbst und so weiter. Wichtig ist, dass er den Tod in dieser Dynamik auch wiederum als etwas, das vom Leben her sozusagen als Prozess, in dem die Gattung zu sich selbst kommt, denkt. Das ist kein biologisches Konzept, aber Sie sehen, worauf ich hinaus will. Es ist ein Konzept, das einen Lebensbegriff vorzeichnet, der dem, was die Biologie nachher für ihre empirische und verstofflichte Laborarbeit nutzt, sehr verwandt ist. Gattung ist bei Menschen etwas, wo Freiheit mit im Spiel ist, und so ist auch der Gattungsprozess etwas, in dem die Idee des Lebens sich in Freiheit vermittelt und den Geist hervorgehen lässt. Das will ich jetzt hier nicht weiter vertiefen. Da wird es auch terminologisch relativ spekulativ und nicht so leicht zu verstehen. Bei Hegel halten wir einfach fest, dass im Schwung sozusagen der romantischen Lebensbegrifflichkeit, dieser Einheitsperspektive, nicht etwa nur so ein ganz abgehoben idealistisches Reden vom Leben das Einzige ist, was dann nachher weiterwirkt aufs 19. Jahrhundert, sondern das sind Konzepte, die so ganzheitlich gemeint sind, dass sie die physische Dimension mitmeinen. Natürlich nicht auf Naturwissenschaft oder medizinische Art hier einsteigen, sondern eine philosophische Perspektive, die sicher jeder Naturwissenschaftler als abgehoben bezeichnen würde, entfalten. Aber trotzdem geht es hier um die substanziellen Themen, die nachher auch die Lebenswissenschaften bewegen und beschäftigen werden, sowohl sie empirisch arbeiten, oder nicht nachher, sondern parallel auch die Lebenswissenschaften beschäftigen, wo sie empirisch arbeiten. Und es ist ein Notwendigkeitsverhältnis, das auch diese spekulativen Überlegungen Hegels herstellen zwischen dem individuellen Leben und dem individuellen Tod auf der einen Seite und dem Leben der Gattung auf der anderen Seite. Das nur sozusagen als Merkpunkt, das nenne ich mal so Diskurs der Gattung. Ich setze dabei und dann auch noch weiter reingehen in philosophische Überlegungen zum Gattungsleben übernächste Woche wieder an. Damit zur Zusammenfassung. Erstens, die biologische Wissenschaft der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verwickelt sich in widersprüchliche Sterblichkeits- und Unsterblichkeitsbefunde. Die Epoche des Lebens bekommt sozusagen Schwierigkeiten mit dem Tod. Sie kann ihn nicht mehr eindeutig denken. Dies zeigt sich konkret zweitens zum Beispiel auf der Ebene der Zelle. Mit der These von der Unsterblichkeit der sich teilenden Zelle und des Keimplasmas weiß man, wird neben dem Sterblichen ein todloser Typ von Leben eingeführt und dieses todlose Leben ist aus Weismanns Sicht primär. Uneindeutig wird der Tod auch in der physiologischen Pathologie. Mit Claude Bernards Entdeckung der differenzierten Regulierbarkeit und der Reversibilität, also der Umkehrbarkeit des Sterbegeschehens, scheint sich der Tod in ein bloßes Lebenslenkungsproblem zu verwandeln. Je besser man den komplexen Lebenshaushalt steuert, desto steuerbarer kann auch die Sterblichkeit, die ein Lebensverlust ist, sein. Drittens, zumindest im Prinzip erscheint der Tod damit als Lebensvorgang und als Sonderfall eines allgemeinen Lebens, das auf den Todesbegriff nicht mehr verweisen muss. Der Tod ist nicht länger notwendig. Bei Weismann wird das ganz klar ausgesprochen. Er erfolgt vielmehr nur bei Organismen mit spezialisierten Zellen und sexueller Fortpflanzung. Denn hier scheint der Tod, der natürliche Tod, unter Fortpflanzungsgesichtspunkten lebensdienlich. Man könnte anschließend auch der gewaltsame Tod in einem gewissen Umfang erscheint unter Fortpflanzungsgesichtspunkten lebensdienlich, weil er korrespondiert ja mit der durchschnittlichen Lebensdauer, die das einzelne Individuum einer bestimmten Art hat. Viertens, damit könnte man etwas dramatisierend sagen, geht im Grunde der Epoche des Lebens, der Tod selbst, der Tod als eigenständige Macht, Größe und als eigenständiges Thema gegenüber dem Leben verloren. Als philosophische Angelegenheit, als Macht, als Ereignis sui generis hat er keine Kontur mehr. Aus dem Tod wird, so hatte ich das genannt, ein bloßes Ende des Lebens. Fünftens und letztens, schließlich ist es das Leben selbst, das den Grund für das Lebensende bildet. Diese Denkfigur, um des Lebens willen muss das Leben enden, schlage ich vor, als Diskurs der Gattung zu bezeichnen. Und ich weise schon einmal darauf hin, dass dieser eigentümliche Diskurs, so wie er im 19. Jahrhundert entsteht, nicht nur ein Beschreibungsmuster ist, um des Lebens willen muss das Leben ändern, sondern dass er natürlich auch eine Begründungsfigur abgibt. Der Tod des besonderen je einzelnen Lebens geschieht und er soll geschehen, um des allgemeinen, des Gattungslebens willen. Soweit für heute. Danke.